Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir haben hier ein Dokument vor uns, das nennt sich Pflichtenheftarmug.org. Klingt jetzt erstmal furchtbar trocken, ich weiß, aber im Grunde ist es der Bauplan für eine Lernplattform, die, sagen wir mal, ziemlich viel verändern will. Unsere Mission heute ist es, für dich mal durch diesen technischen Dschungel zu gehen und die wirklich spannenden Ideen dahinter rauszufiltern. Die Vision ist riesig. Wikipedia plus Spotify fürs Lernen. Was das genau heißt und wie du vielleicht bald mit KI in wenigen Minuten eigene Kurse baust, genau das schauen wir uns jetzt an. Okay, packen wir es an.
Ja, hallo. Und wichtig zu wissen ist, glaube ich, das Projekt startet ja nicht bei Null. Es baut auf einem existierenden Wiki auf, mukit.de heißt das, und will zwei Kernideen groß machen, P4P und iMux.
P4P und iMux. Okay, die Begriffe müssen wir kurz erklären.
Genau. Also P2P, das steht für Peer for Peer, heißt ganz einfach, Lernende erstellen selbst Kurse für andere Lernende. Du bist nicht mehr nur Konsument, sondern wirst selbst zum Macher. Und iMux, das sind Kurse, die mithilfe von KI, also mit speziellen Befehlen, die nennen das Smart Prompts, erstellt werden. Und danach, ganz wichtig, werden die von echten Menschen, von Experten geprüft.
Okay. Und diese Metapher, die du erwähnt hast, Wikipedia plus Spotify, die ist ja ziemlich griffig. Lass uns die mal aufdröseln. Was steckt da genau dahinter?
Die passt erstaunlich gut, finde ich. Also der Wikipedia-Teil, das ist sozusagen das Fundament. Alle Lerninhalte, wirklich alles, Kurse, Aufgaben, Bilder, Videos, liegt in einem offenen Wiki. Alles ist versioniert, im Prinzip kann jeder beitragen, alles ist transparent und, ja, gemeinschaftlich.
Und der Spotify-Teil? Das ist dann die persönliche Note?
Genau, das ist die intelligente Schicht, die obendrauf kommt. So wie Spotify deinen Musikgeschmack lernt und dir dann Playlists vorschlägt, soll diese Plattform deine Interessen und auch deine Kompetenzen verstehen. Und daraus stellt sie dir dann ganz persönliche Lern-Playlists zusammen. Also genau die Inhalte, die dich in dem Moment am weitesten bringen.
Okay, die Vision ist klar. Aber wie fühlt sich das dann in der Praxis an? Ich kenne diese E-Learning-Seiten, die sind oft so überladen. Überall blinkt was, 20 Menüs. Wie lösen die das?
Durch radikale Vereinfachung. Das Prinzip nennt sich horizontaler Einzelfrage-Kursfluss. Stell dir einfach vor, du siehst immer nur eine einzige, ganz kleine Lernkarte vor dir auf dem Bildschirm. Eine Frage, ein kurzer Text, ein Video.
Also kein digitales Durcheinander?
Überhaupt nicht. Dein Fokus liegt immer nur auf diesem einen nächsten Schritt. Und eine ganz simple Fortschrittsanzeige sagt dir, wo im Kurs du gerade stehst. Mehr nicht.
Das klingt nach einem sehr fokussierten, fast schon meditativen Lernen. Aber funktioniert dieser eine Ansatz für jeden gleich? Ich meine, wenn ich zu Hause für mich lerne, ist das ja was völlig anderes als im Unterricht.
Perfekte Frage. Und genau dafür gibt es drei verschiedene Modi. Das ist mehr als nur eine nette Option. Es ist die Erkenntnis, dass Lernen eben nicht immer gleich ist. Die Plattform passt sich an die Situation an, nicht umgekehrt.
Okay, welche wären das?
Also, der erste ist der freie Modus. Das ist quasi dein persönlicher Sandkasten. Du kannst vor- und zurückspringen, wie du willst, dir Lösungen ansehen, wenn du feststeckst, und du kannst sogar mit einem KI-Tutor chatten, der dir hilft. Ideal zum Entdecken.
Verstehe. Das ist für den neugierigen Selbstlehrer. Aber was ist mit dem klassischen Klassenzimmer, wo die Lehrkraft ja die Kontrolle behalten muss? Oder noch krasser, in einer Prüfungssituation. Da kann ja nicht jeder machen, was er will.
Exakt. Und genau das decken die anderen beiden Modi ab. Für die Schule gibt es den geführten Modus. Da ist die Lehrkraft quasi der Regisseur. Sie legt die Reihenfolge fest, kann Zeitfenster setzen und entscheiden, ob Hilfen wie der KI-Tutor überhaupt erlaubt sind.
Und die Prüfung?
Dafür gibt es den Prüfungsmodus. Das ist sozusagen der Hochsicherheitstrakt. Eine komplett ablenkungsfreie Oberfläche, ein Timer läuft, alle externen Links und Hilfen sind blockiert. Und die Ergebnisse werden am Ende absolut fälschungssicher gespeichert.
Wow, okay. Derselbe Kurs kann also ein Spielplatz, ein Klassenzimmer und ein Prüfungsraum sein. Das ist echt clever. Und das Dokument geht bei den Prüfungen ja noch einen Schritt weiter mit der KI.
Ja, und das ist ein echter Gamechanger für Lehrkräfte. Sie können die KI nutzen, um Klassenarbeiten zu generieren. Sie definieren nur, welche Kompetenzen sie abfragen wollen, in welchem Umfang, und die KI erstellt daraus dann verschiedene Aufgabenvarianten. Das heißt, jeder Schüler kann eine leicht andere Version der gleichen Aufgabe bekommen.
Ah, mit anderen Zahlen oder anderen Beispielen.
Genau.
Ich stelle mir gerade die Gesichter der Schüler vor, wenn sie merken, dass Abschreiben vom Nachbarn plötzlich absolut sinnlos ist.
Ja, das allein ist schon eine kleine Revolution. Und jede dieser Arbeiten bekommt dann einen QR-Code. Den kann man scannen und sofort die Echtheit und die genaue Version der Arbeit überprüfen.
Und nach der Prüfung? Ist es dann nur eine Note von 1 bis 6?
Nein, und das ist der spannende Teil. Es geht eben nicht nur um eine Note. Stattdessen erstellt das System einen detaillierten Lernnachweis. Das ist im Grunde eine Diagnose. Der Nachweis zeigt dir ein Kompetenzprofil, listet typische Fehler auf und gibt dir sogar Vergleichswerte.
Also keine reine Bewertung, sondern ein Werkzeug, das mir zeigt, hier bin ich stark und da habe ich noch Potenzial?
Exakt. Das Lernen fängt mit der Auswertung quasi erst richtig an.
Okay, die Technik ist also die eine Hälfte. Aber die andere ist ja, wie kriegt man die Leute dazu, dran zu bleiben? Lernen kann ja auch echt anstrengend sein.
Die Antwort darauf ist ein ziemlich ausgeklügeltes Gamification-System. Das Herzstück ist ein globales Punktesystem. Du sammelst Erfahrungspunkte, kurz XP, für fast alles. Ein Kurs abschließen, einen Test bestehen, anderen im Forum helfen. Aber, und das ist der Kern dieser PvP-Idee, die meisten Punkte bekommst du, wenn du selbst Inhalte erstellst, wenn du einen eigenen Kurs baust.
Ah, man wird also am stärksten dafür belohnt, vom Konsumenten zum Produzenten zu werden.
Genau das ist die Idee. Und die Punkte sind nicht nur eine Zahl. Sie schalten Level frei, vom Beginner über den Maker bis hin zur Mentorin. Du kannst dir Badges für bestimmte Fachgebiete verdienen und deine Punkte sogar in einem Belohnungskatalog eintauschen.
Was für Belohnungen?
Laut Dokument kann das alles Mögliche sein. Von digitalen Dingen wie Sonderkursen oder Zertifikaten bis hin zu physischen Belohnungen oder Gutscheinen vom Betreiber, dem Glanzverlag.
Das klingt, als würde man Lernen so ein bisschen in ein Videospiel verwandeln. Funktioniert das nachhaltig oder nutzt sich dieser Reiz nicht schnell ab?
Berechtigte Frage. Reine extrinsische Motivation durch Punkte allein nutzt sich ab, ja? Deshalb kombinieren sie das mit Elementen, die eher auf intrinsische Motivation und, ja, Gewohnheitsbildung zielen. Da gibt es zum Beispiel Streaks, also Lernserien, die belohnen dich, wenn du täglich dranbleibst. Oder auch Klassenchallenges, wo eine ganze Klasse ein gemeinsames Ziel verfolgt. So nach dem Motto, wir sammeln zusammen 10.000 Punkte bis zu den Ferien.
Das stärkt dann den Teamgeist, klar.
Genau. Es wird zu einem sozialen Erlebnis.
Und es gibt ja nicht nur diese klassischen Frage-Antwort-Kurse. Mir ist ein Format besonders aufgefallen, das Video-Battle. Das klingt schon nach Spaß.
Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie man passiven Konsum in aktive Teilnahme verwandelt. Stell dir vor, die ganze Klasse schaut ein Musikvideo. Im Dokument wird als Beispiel The Monkey Dance genannt.
Okay.
Und während das Video läuft, ploppen synchron dazu Fragen auf dem Bildschirm auf. Wer am schnellsten richtig antwortet, sammelt Punkte. Das Ganze mit einem Live-Leaderboard, das man an die Wand projizieren kann. Das verwandelt das Zuschauen in ein richtiges interaktives Spiel.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ich habe sofort an meinen Musikunterricht von früher gedacht. Hätte es sowas gegeben, wäre ich definitiv wacher gewesen.
Okay. Solche spielerischen Formate sind super für die Motivation. Aber damit eine Schule oder vielleicht sogar ein Museum das ernsthaft einsetzt, muss ja das Fundament stimmen. Da geht es ja um knallharte Themen. Datensicherheit, Zuverlässigkeit.
Perfekte Überleitung. Denn der ganze Spaß nützt ja nichts, wenn die Basis nicht professionell ist. Das Schlüsselwort hier ist mandantenfähig.
Mandantenfähig heißt?
Das bedeutet, jede Organisation, also jede Schule, jedes Museum bekommt ihren eigenen, abgeschotteten Bereich auf der gemeinsamen Technik. Eigene Nutzer, eigene Inhalte, eigene Regeln. Völlig getrennt voneinander.
Aber wenn die Plattform so offen und kollaborativ sein soll, Stichwort Wikipedia-Prinzip, klingt das nicht nach einer Einladung für Chaos oder Falschinformationen? Wie wollen die denn die Qualität sichern?
Das ist der Knackpunkt bei jedem offenen System. Und sie haben eine klare Antwort darauf. Einen strengen, mehrstufigen Redaktionsprozess. Nichts geht einfach so ungeprüft online. Ein neuer Inhalt ist zuerst ein Entwurf. Dann muss er ins Review.
Also wird er von anderen geprüft.
Genau, er wird fachlich, sprachlich und didaktisch von anderen geprüft. Erst danach kann er von einer offiziellen Redaktion freigegeben werden. Und jede einzelne Änderung wird versioniert. Man kann also immer nachvollziehen, wer wann was gemacht hat. Das verhindert Wildwuchs.
Das schafft Vertrauen. Aber wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Gerade bei Schülerdaten ist das ja ein absolutes Minenfeld in Deutschland.
Absolut. Und das Pflichtenheft nimmt das sehr ernst. Das Ganze ist von Grund auf DSGVO-konform gedacht. Pseudonyme sind der Standard. Du musst also nicht mit deinem echten Namen auftreten. Datenminimierung ist ein Kernprinzip. Es wird also nur gespeichert, was absolut notwendig ist. Und jeder Mandant, also jede Schule, kann ihre Datenschutzeinstellungen individuell verwalten.
Das klingt alles sehr durchdacht. Im Dokument wird auch immer wieder das Thema Barrierefreiheit betont. Das ist ja oft eher so ein Lippenbekenntnis. Wie konkret wird das hier?
Es ist hier tatsächlich ein Kernbestandteil der Architektur. Das Ziel ist ein extrem hoher internationaler Standard, der nennt sich WCAG 2.1 auf Level AA.
Und das heißt übersetzt?
Im Klartext bedeutet das, jemand, der blind ist und einen Screenreader benutzt, muss die Plattform genauso gut bedienen können wie jemand, der eine Maus benutzt. Alles muss auch nur mit der Tastatur steuerbar sein. Kontraste müssen stimmen. Es gibt eine eingebaute Vorlesefunktion. Das ist Inklusion, die von Anfang an mitgedacht wird, nicht erst am Ende irgendwie dran geflanscht.
Gilt das dann auch über Sprachgrenzen hinweg?
Ja. Mehrsprachigkeit ist der letzte große Baustein dieses professionellen Fundaments. Die Benutzeroberfläche und die Inhalte selbst können in beliebig vielen Sprachen existieren. Ein Kurs kann also eine deutsche, englische und, sagen wir, griechische Version haben, die miteinander verknüpft sind. Dahinter steckt ein eigener Workflow für Übersetzer und Lektoren. KI kann hierfür einen ersten Entwurf genutzt werden, aber jede Übersetzung muss am Ende von einem Menschen geprüft werden.
Okay, fassen wir das mal zusammen. Wir haben hier den Entwurf einer Lernplattform, die wirklich versucht, das Beste aus zwei Welten zu verbinden. Die offene, kreative Zusammenarbeit von Wikipedia mit der persönlichen, intelligenten Empfehlungslogik von Spotify.
Richtig.
Das Fundament ist extrem professionell, mit Fokus auf Sicherheit, Datenschutz und echter Barrierefreiheit. Und obendrauf gibt's starke KI-Werkzeuge und ein Gamification-System, das zum Dranbleiben motivieren soll.
Genau. Und wenn man einen Schritt zurücktritt, ist das Faszinierendste daran eigentlich diese grundlegende Verschiebung der Rollen. Lernende sind nicht mehr nur passive Empfänger von Inhalten. Sie werden durch das System ermutigt und belohnt, selbst zu Creatoren zu werden. Sie erstellen, teilen, bewerten und verbessern Wissen. Die Grenze zwischen Lernenden und Lehrenden wird dadurch viel fließender.
Das bringt uns zu einer abschließenden Frage für dich da draußen. Das Dokument erwähnt ja explizit, dass auch Kulturpartner wie Museen oder Theater eigene MIGO-Kurse erstellen können. Stell dir also mal vor, du könntest einen solchen kleinen Kurs über ein Thema erstellen, das dich persönlich total begeistert. Egal, ob das ein Kunstwerk ist, ein historisches Ereignis oder vielleicht ein bestimmter Song. Was wäre der Titel deines Kurses und welche eine Frage würdest du auf die allererste Lernkarte schreiben, um andere sofort neugierig zu machen?